herzlich willkommen zur Ausgabe 229 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung. Ja, nicht der Horst. Ja, der musste mal wieder raus, ich habe den jetzt eine ganze Weile nicht mehr gebracht. Aber die Leute, die hier schon ein bisschen zuhören, die werden ja wissen, wo das herkommt. Meine Lieben, heute soll es um Kommunikatoren gehen im Zuge des Markenaufbaus. Ich habe mich ja ein bisschen diesem Thema verschrieben, Markenaufbau. Wir haben in den letzten Ausgaben eine ganze Menge Themen da schon beackert, auch was das mit SEO zu tun hat und wie die indirekten Signale auf SEO wirken und wie diese Markensignale in der Zukunft dich dazu bringen, kraftvoller zubeißen zu können, will ich jetzt mal sagen. Und das nächste Thema sind halt die Kommunikatoren. Wir haben uns ja schon damit auseinandergesetzt, wie die Kommunikation in einem Unternehmen oder für dich als Personal Brand ablaufen sollte, wie du dich da auf eine Basis einschießen kannst und welche Bereiche da mit Authentizität verbunden sind. Keine Frage, aber es geht ja immer noch ein bisschen weiter. Nämlich wenn du in einem Unternehmen unterwegs bist oder eben auch für dich alleine unterwegs bist, solltest du dir darüber im Klaren werden, wer eigentlich kommuniziert. Also vorher haben wir ja darüber gesprochen, was kommuniziert wird und in welchem Stil man kommunizieren kann und was man für Emotionen damit übermitteln kann. Und heute soll es mal darum gehen, wer eigentlich in deinem Unternehmen kommunizieren sollte. Und ja, ich meine, es liegt auf der Hand, sich erstmal über die möglichen Teilnehmer in deinem Unternehmen Gedanken zu machen, die kommunizieren können. In erster Linie, und das ist wohl, ich nenne es jetzt mal das Schlachtschiff in der Kommunikation oder im Umgang mit Kommunikatoren, sind die Gründer, ja, oder die CEOs, die Geschäftsführer, also die für das Business eigentlich so stehen. Die eigentlich nach vorne gehen sollten und oder vorne weggehen sollten, um die Fackel des Purpose nach oben zu halten. Also das, was das Unternehmen ausmacht, entsteht ja in der Regel ganz oft durch die CEOs, durch die Gründer und wird dann transportiert in die unteren Ebenen, mal mehr, mal weniger, mal gut, mal nicht so gut. Wir wissen alle, dass das unglaublich schwer ist. Ich will mich jetzt hier nicht hinstellen, einen Podcast machen und sagen, das ist unglaublich einfach. Nee, es ist unglaublich schwer, aber ich lebe nach dem Motto, wenn man sich Sachen erstmal bewusst macht, dann kann man sie auch verändern, egal in welche Richtung man sie verändern will, weil diese Sachen im Markenaufbau, die zählen natürlich in alle Richtungen. Ja, also das ist hier nicht nur eine schöne heile Welt Podcast, wo ich einfach nur sage, okay, hier musst du eine Marke aufbauen in die und die Richtung, damit wir eine bessere Welt haben, sondern in der Regel, wer das einfach mal realistisch betrachtet, der wird wissen, dass man diese ganzen Themen Markenaufbau auch für einen Mafia-Konstrukt nehmen kann oder für ein Regime, wie es in Russland zum Beispiel da ist. Also die machen sich ja über Markenaufbau vielleicht weniger Gedanken, sondern die sind einfach da, weil sie einfach autoritär sind. Aber im Kern sind die Funktionen, die da ablaufen, ähnlich. Sie sind teilweise sogar noch viel restriktiver gesteuert, weil es eben so autoritär ist. Aber ich will euch einfach mal den Zahn ziehen, dass das immer nur hier im guten Menschentum endet, sondern das kannst du auf alles übertragen. Ich hoffe natürlich, dass diese Konzepte und diese Herangehensweisen du halt einfach nutzt, um die Welt vielleicht ein kleines Stück besser zu machen. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ein Putin nicht auch denkt, dass er die Welt ein Stück besser macht oder einen Trump. Und das macht es natürlich von den Perspektiven her ein bisschen schwierig. Es folgt halt nicht meinem Purpose. Also, die erste Ebene sind die Gründer. Also, wenn du selbst Gründer bist, dann fass dir mal in die eigene Nase. Wie weit bist du Kommunikator für dein Unternehmen? Wie weit gehst du nach außen? Wie weit transportierst du deine Meinung? Ich höre ganz oft dann von Geschäftsführern oder von Gründern, ich bin da ein bisschen schüchtern, ich traue mich nicht nach außen und so. Ja, vielleicht ist das eine Entscheidung, die man 0 oder 100 treffen kann, weil ich glaube, man muss so eine intrinsische Motivation haben und ein bisschen so ein Kommunikationsgehen haben, um nach außen zu gehen, weil sonst endet das ganz schnell in der Nummer, dass dir irgendeiner sagt, irgendein Medienprofi, du sollst dich als CEO vor die Kamera stellen, obwohl du eigentlich gar kein Kommunikationsbedürfnis hast und auch sehr unsicher bist. Und dann kennen wir ja alle die Spots, die dann irgendwie Standardgelaber sind, wo du eigentlich so, keinen mehr vom Baum so richtig runterholen kannst. Also glaube ich, ist es eher eine Entscheidung, okay, will ich das oder will ich das nicht? Und wenn man sagt, ja, nee, ich will das nicht, weil ich nach außen als Gründer nicht kommunizieren will, dann ist das ja eigentlich vielleicht eine super Entscheidung, würde ich mal sagen. Man muss es nicht machen, wenn man es nicht will. Das soll es eigentlich so beinhalten. Und das heißt nicht, dass es eine Entscheidung ist, die für immer getroffen ist, sondern du triffst sie an einem bestimmten Moment und denkst dir, okay, will ich es jetzt? Nee, will ich nicht. Aber vielleicht tastest du dich in den nächsten 10 Jahren oder 5 Jahren an irgendeine Medienform ran, hast vielleicht mal irgendwie, bist in einem Podcast eingeladen gewesen und hast so die ersten Szene dir da ausgestoßen und hast vielleicht auch ein bisschen Spaß dran gefunden und denkst dir, oh ja, jetzt könnte ich doch nochmal kommunizieren. Keine Frage, dann ändert sich das. Das Leben ist nie 1 und 0. Aber in dem Moment ist es vielleicht 1 und 0 und dann kann man das ja entscheiden. Also Gründer sind eine starke Form, als Kommunikator nach vorne zu treten und die Botschaft, die du denn senden willst, nach vorne zu bringen. Wenn du aber als Gründer oder als CEO keinen Bock darauf hast und dich für die Null entscheidest, dann heißt das nur lange nicht, dass du nicht in deinem Unternehmen Leute hast, die vielleicht kommunizieren wollen würden, die dieses Gehen in sich haben, die für die Firma einstehen, für die Werte einstehen und nach außen kommunizieren wollen. Und das ist auch eine bewusste Entscheidung, diese Leute dann einfach rauszufiltern, sich ja bewusst darum zu kümmern, wer hat denn Bock, einfach mal die Frage zu stellen und dann die Voraussetzung zu schaffen, dass diese Mitarbeiter als Kommunikatoren agieren können. Und ich weiß, da kommt ganz oft immer diese Argumentation, ja, ich habe das dann nicht so richtig unter Kontrolle und ich weiß ja nicht, ob der das irgendwie dauerhaft so macht, wie ich es machen würde. Ja, das wirst du ja sehen. Ich glaube, wenn der Purpose in dem Unternehmen stimmt und wenn die Kommunikationsstrategie nach innen gut funktioniert, dann wird es da keine Probleme geben. Aber dass es in Zukunft vielleicht ein Risiko gibt, weil diese Leute eine gewisse Sichtbarkeit haben und wenn sie ausscheiden, dann eine gewisse Sichtbarkeit und eine gewisse Meinung zu deinem Unternehmen vielleicht auch mit nach außen bringen oder auch darstellen, wenn es vielleicht ja unrühmlich vielleicht mal auseinandergegangen ist, ja, dieses Risiko besteht. Aber ich glaube, umso organischer dein Unternehmen aufgestellt ist und umso mehr Purpose da drin ist, umso geringer ist das Risiko, dass das irgendwann in irgendeiner Form eskalieren würde. Also kannst du dir mal Gedanken drüber machen, aber eine Form von Kommunikatoren sind halt die Mitarbeiter. Welche Ebene gibt es noch? Ich glaube, eine Ebene, die noch funktionieren kann, sind die Partner. Ganz viele Unternehmen da draußen arbeiten ja vertrieblich über Partnernetzwerke und bieten selbst nur ein Produkt an. Ich denke da so an Softwareunternehmen, die über Vertriebspartner dann eigentlich das zum Endkunden bringen. Diese Partner kannst du natürlich akquirieren, weil die alle einen Vertriebsanspruch haben und in der Regel auch ja, kommunikationsbereiter sind als meinetwegen den Gründer oder Mitarbeiter in so einer Standardfirma. Und deswegen, auch da geht es wieder los, Bewusstsein zu schaffen und einfach zu gucken, wer hat denn Bock? Und das ist so wie beim Linkbuilding, ja, dass du einfach sagst, ich kümmere mich einfach mal darum oder stelle bewusst mal die Frage, ob ein Partner mich nicht verlinken wollen würde oder packe es gleich in die Rules rein. Aber erstmal müsste man sich ja darüber einfach mal bewusst machen, dass es diese Möglichkeit des Linkbuildings gibt, wenn man einfach mal eine dusselige Frage stellt. Und bei der Auswahl von Partnern als Kommunikatoren ist es genauso. Ich muss mir einfach mal bewusst machen, dass die eine Möglichkeit haben, über ihre Social-Media-Profile oder über ihr Auftreten, über ihre Reputation, die sie vielleicht über PR-Arbeit machen, dass ich da irgendwie eine Möglichkeit habe, den als Sprachrohr für mein Unternehmen mit einzubinden und da eine bewusste Struktur draus zu machen. Und die vierte Ebene, gibt bestimmt noch ein paar andere, aber diese vier Ebenen will ich jetzt hier einbauen, sind die Kunden. Ne? Die als Kommunikatoren zu benutzen, beinhaltet natürlich die Maßgabe, dass dein Angebot bei den Kunden auch gut ankommt, weil ich glaube, Bad Reputation will da irgendwie keiner haben. Wobei es immer darauf ankommt, also bei einem Restaurant ist es im Bewertungsmuster natürlich immer so, dass da auch Leute mit bei sind, denen es vielleicht nicht so gefällt, dass aber in dem Zusammenspiel aller Meinungen dazu führt, dass du dann immer noch, ja, meinetwegen 4,5, 4,8 Sterne irgendwie in Google Maps in den Bewertungen hast. Aber die jetzt gezielt zu benutzen, kann funktionieren. Ja, musst du halt wirklich strategisch angehen Und wenn du es nicht über die Bewertungsplattform machst, dann kannst du dir ja selbst auswählen, wer da wie spricht. Und ja, wenn du dann wieder Kommunikatoren benutzt bei den Kunden, die dann entweder Gründer sind oder leitende Mitarbeiter bei den Kunden, dann kannst du vielleicht auch nur die Reputationsfläche von denjenigen umsetzen. Also ich glaube, am Anfang steht erstmal, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, wer könnte denn in deinem Unternehmen überhaupt kommunizieren. Und die Zielgruppen kannst du ja einfach mal, oder die Möglichkeiten kannst du ja einfach mal aufschreiben, also Gründer, Mitarbeiter, Partner oder Kunden. Und dann mach dir mal Gedanken darüber. Jedes Unternehmen ist unterschiedlich und jeder hat ja vielleicht ein oder mehrere Gründer, hat unterschiedliche Mitarbeiter. Manche sind nur 10, 20 Leute, manche sind 2000 Leute. Also da sind die Herangehensweisen natürlich unterschiedlich, aber diese Basisintention, die Kommunikatoren rauszupicken, die ist identisch, bei Partnern genau dasselbe und bei Kunden auch. Wo ist der Unterschied jetzt zwischen Purpose-Unternehmen und den normalen Unternehmen? Ich würde jetzt mal sagen, ich habe ja mit dem Wolfgang Jung, Grüße gehen raus, das Thema Purpose im Unternehmertum schon mal probiert herauszustellen, und ich glaube, dass das einen riesen Vorteil hat, wenn du so einen Purpose in dem Unternehmen hast. Das ist natürlich bei so Ansätzen, wie ich das die letzte Zeit fahre, als Boutique-Agentur oder als Boutique-Unternehmen sehr viel einfacher, wobei Boutique meint, dass es sehr, sehr familiär ist, dass neue Mitarbeiter sich langfristig einarbeiten müssen in diese Familie faktisch, dass es ein Vertrauensapparat gibt, der irgendwie funktioniert, eine Verlässlichkeit, die über Jahre entstanden ist, und dass man nicht einfach Massen an Mitarbeiter einstellt und damit den Purpose eines Unternehmensstamms verwässert. Also faktisch, als ob du in Anführungsstrichen Familie arbeitest. Das ist so der Ansatz von Purpose und Boutique für mich zumindest. Und das geht natürlich bei großen Firmen immer schwieriger, aber es geht. Ja. Du musst nur auch über die Kommunikatoren oder über den Kommunikationsstil deine Marke so aufbauen, dass du die Werte weiter transportieren kannst und dass die Leute im Unternehmen dir abnehmen, dass du diese Werte auch feierst. Ja. Nichts ist schlimmer, als irgendwie jeden Tag in den Raum zu kommen und den Leuten irgendwelche Werte um die Ohren zu hauen, sondern es ist viel effizienter und entscheidender, dass du reinkommst und immer dieselben Werte wieder durchkaust, sodass es den Leuten irgendwann vielleicht mal aus den Ohren rausblutet, dass du immer wieder dasselbe sagst, aber dann wissen die zumindest, ah, er meint das genau so und nicht so morgen mal hier und übermorgen mal da. Das funktioniert halt nicht. Durch dieses Purpose im Unternehmen hast du aber natürlich eine viel größere Sicherheit, egal welchen Kommunikator du dir auswählst, dass das in den normalen Bahnen läuft, weil du nicht ein Regelwerk dafür erstellst. Also wenn du kein Purpose-Unternehmen bist, dann musst du ja ein Regelwerk dafür erstellen, wie sich die Leute zu verhalten haben. Und das ist in der Regel schwierig. Ihr kennt alle diese Guidebooks und diese Kommunikationsbücher, die in großen Firmen erstellt werden, wo du dich durch 200 Seiten durchlesen musst und durcharbeiten musst, wo Verhaltenskodexe, das ist die Mehrzahl, keine Ahnung, also der Verhaltenskodex eines Unternehmens durchgeackert wird, und kein Mensch kann sich das in der Regel so merken, aber es steht da drin. Das heißt, wenn du dagegen verstößt, dann wird dir irgendeiner, der sich an bestimmte Punkte erinnert im Unternehmen, natürlich auf die Füße treten. Und das ist natürlich deutlich schwieriger, als wenn es einen Unternehmenspurpose gibt, der ja in irgendeine Richtung geht, die dem Unternehmenssinn irgendwie auch entsprechen und der Art des Kommunikationsstils auch entsprechen, weil der Purpose in dem Unternehmen so ist. Du schaffst dir also durch den Purpose-Ansatz für jegliche Form von Kommunikation und Markenaufbau damit eine gewisse Sicherheit. Im Vergleich zu einem Markenaufbau, der eben nur über Arbeitsanweisungen läuft oder über Verhaltensmuster, die du über Papier oder auch Drangsalierung irgendwie an die Mitarbeiter gibst. Ihr wisst schon, was ich meine. Also es lohnt sich in jedem Fall, am Purpose zu arbeiten, weil alles, was da dranhängt, und wir kommen ja noch auf die Verbindung oder zu den Verbindungen, was das mit Online-Marketing und SEO zu tun hat, weil darum geht es ja am Ende. Es ist viel, viel einfacher, wenn du diesen Purpose einfach durchziehen kannst und dich bemühst, diesen Purpose in jede Form von Mitarbeiter, in jede Form von Mitarbeiterlevel runterzubrechen. Damit verbunden ist auch das Thema Glaubwürdigkeit. Ich habe ja ganz zu Anfang mal diesen Purpose-Baum vorgestellt, den ich mal kreiert habe im Zuge dieses Podcasts auch und der Auseinandersetzung mit dem Thema Purpose. Und diesen Baum umzusetzen in Sachen auch Glaubwürdigkeit nach außen, und das ist ja unglaublich wichtig, um nach außen einen einheitlichen Kommunikationsstil zu haben, ist eben das Thema Authentizität. Und egal wie schwer das zu sprechen ist, auszusprechen ist, es ist noch sehr viel schwerer, das über diese Kommunikatoren abzubilden. Also Authentizität über den Gründer, die Mitarbeiter, die Partner und die Kunden abzubilden in einem Stil, der immer noch in Richtung des Purpose des Unternehmens geht, ist unglaublich schwierig, aber lohnt sich unglaublich, wenn du es hinbekommst. Also da nochmal das Thema Firmenpolitik ist immer schwächer als das Thema authentisch mit bestimmten Sachen umzugehen, gerade wenn es ja mal Probleme im Unternehmen gibt, und das wirst du immer mal haben, dass nicht alles glatt läuft, dann ist es halt viel einfacher zu kommunizieren und authentisch zu kommunizieren, ohne vielleicht die Richtlinien eines Unternehmens auch völlig aufzulösen, als wenn du nur im Raster von Firmenpolitik läufst, wo die Leute nach außen natürlich verstehen, ja, irgendwas läuft da nicht so richtig und vielleicht könnten sie mal eine Funkenwahrheit einfach mit einstreuen. Das ist ja das, was wir von der Politik auch immer fordern. Das sollten wir in den Unternehmen probieren, auch über die Kommunikatoren umzusetzen. Und ich bin natürlich, ja, so wie ihr, ich stehe da auch zwischen Baum und Borke. Ja? Also wenn es gut läuft im Unternehmen, dann hast du ja nie eine Schwierigkeit zu kommunizieren. Da wirst du immer sagen, hey, wir gehen steil und alle feiern dich und alles liegt so purpose-mäßig in einem Reigen. Ich glaube aber, Boutique zu sein, bedeutet eben auch, dass du vielleicht auch mal Scheißzeiten mitgemacht hast. Und ein Purpose-Unternehmen zu sein eben auch. Das heißt, wie verhalten sich denn die Leute in schwierigen Zeiten? Was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen? Und da ist die Entscheidung, natürlich, du könntest ja jetzt offen durch die Welt gehen und authentisch sagen, ja, läuft gerade nicht so gut und wir machen das und wir machen das, um das irgendwie zu ändern. Aber die Welt da draußen ist halt auch sehr erbarmungslos, muss man sagen. Also wenn es in bestimmten Sachen nicht läuft und du gehst von diesem Pfad weg, wir sind erfolgreich, dann ist es oftmals so, dass du das sofort im Vertrieb auch spürst, weil die Leute dann skeptischer werden. Oh, sind die denn noch so zuverlässig? Die Menschen kaufen in der Regel Sicherheit. Also die kaufen Lösungen für ihre Probleme, aber auch eine gewisse Sicherheit. Und wenn die natürlich eine Verunsicherung spüren in der Kommunikation über die Kommunikatoren, die du einsetzt, dann ist das fast nie vertriebsförderlich. Deswegen ist es sehr, sehr schwer, für mich ist es unglaublich schwer, wenn ich von Firmen höre, dass es denen nicht so gut geht und nach außen die Sprachrohre, die Kommunikatoren, genau von denen ich gerade rede, aber immer so tun, als ob es noch nach vorne gehen würde und als ob immer noch der heiße skalierte Erfolgsscheiß da irgendwie stattfinden würde. Das ist halt unglaublich schwierig. Andererseits ist es auch ja das normale Unternehmertum, dass du nach außen so lange wie möglich darstellen willst, dass du erfolgreich bist, um den Leuten zu zeigen, dass du erfolgreich bist und damit die Sicherheit verkaufst, die dich ja vielleicht aus der schwierigen Phase auch wieder rausholen kann. Also unglaublich schwierig, da die richtige Entscheidung zu treffen. Was hat das jetzt alles, und das muss ich jetzt mal einstreuen, mit SEO und Online-Marketing zu tun? Bei allen Themen im Markenaufbau habe ich ja immer wieder das Problem, dass ich erklären muss, ja, okay, was hat das jetzt mit SEO zu tun? Und wenn ich das erklären muss, stelle ich mir immer die Frage, hast du diese vier Buchstaben von EAT jemals gehört? Oder wenn du sie gehört hast, wie ernst nimmst du sie denn? Ich glaube persönlich, und darauf basiert jetzt diese ganze Annahme von Podcasts, darauf basiert diese ganze, also der letzten Folgen in diesem Podcast, darauf basiert das Programm in der Bildung für die Campings, die wir im nächsten Sommer ja haben werden, dass Markenaufbau in der Zukunft sehr, sehr existenziell sein wird für jegliche Form von Ranking und von Sichtbarkeit. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich eigentlich gar nicht mehr von SEO nur spreche, sondern allgemein von Sichtbarkeit spreche, weil mir SEO viel zu begrenzt ist in der Betrachtung, aber eben auch ein Teil davon ist. Das heißt, wenn ich es schaffe, diesen EAT-Mustern von Markenaufbau zu entsprechen, und man muss sich immer mal betrachten, dass EAT eigentlich nur ein Abbild von Marke ist. Also Google probiert algorithmisch über EAT zu erkennen, wie Marken im normalen Leben funktionieren, und die Trigger, die daraus entstehen, in den Suchalgorithmus einzubauen und daraus ein Ranking zu bauen. Das ist ja eigentlich die Herangehensweise. Es ist ja nicht so, dass du Marke baust, um Google technisch gerecht zu werden, sondern Google probiert abzubilden, was in der normalen Welt funktioniert. Und das ist so die Herangehensweise. Und damit hat es unglaublich viel mit SEO zu tun. Also wenn wir davon ausgehen, und das habe ich in den letzten Sendungen ja auch schon gesagt, dass die Nutzersignale ein Schlüsselmoment sind für Ranking, spätestens im Re-Ranking, also wann dann die Nutzersignale und die Verlinkung noch dazukommen, um Ranking nachher abschließend zu bilden, dann sind diese Nutzersignale und damit die EAT-Signale unglaublich wertvoll. Und jetzt kannst du dreimal raten, warum diese Punkte, die ich jetzt hier in den letzten Podcast gesagt habe und auch jetzt in diesem Podcast sage, dass es unglaublich wichtig ist, wer wie kommuniziert und wer welche Reaktionsmuster bei anderen auch auslöst. Und das fließt natürlich über die Punkte Linkbuilding, über die Punkte Mentions, also wo werde ich irgendwie erwähnt und damit parallel zu dem Clipping, was wir aus der PR-Arbeit kennen, immer wieder auch zahlt das auf SEO ein. Indirekt, also wir sprechen ja immer von direkten und indirekten Ranking-Signalen, und bei den direkten Ranking-Signalen über die Verlinkung kann es helfen, aber auch bei den noch stärkeren indirekten Ranking-Signalen, die jetzt zum Beispiel darüber kommen, dass du in Social Media entsprechend mit deinen Kommunikatoren entsprechend agierst, die Leute auf deine Landingpages holst und die da zufrieden sind und gut sind, Nutzersignale entstehen in einem gewissen Keyword-semantischen Kontext. Das hat unglaublichen Einfluss auf das Ranking von morgen und auf die Sichtbarkeit von morgen und auf die allgemeine Sichtbarkeit, auch im Vergleich zu PPC-Kampagnen in Social Networks oder über SEA-Kampagnen in Google Ads. Alles fließt irgendwie zusammen und wird getriggert durch das Thema Markenaufbau. Ja, ich hoffe, man versteht das. Wenn ich mich mit manchen Leuten unterhalte, dann denke ich, ich bin immer mit meiner Denke sehr weit weg von dem, was die da so technisch gerade machen. Gerade die technischen SEOs sind ja bei dem Thema oftmals ziemlich lost. Und naja, ich glaube, dass das die Zukunft ist. Und die spielt mir natürlich so ein bisschen in die Karten, was auch nicht heißt, dass Technik irgendwie obsolet ist und jetzt nicht mehr stattfindet. Aber ich glaube, prognostiziert auf die Zukunft, ist Technik einfach eine Sache, die da sein wird. Ja, es wird Zwischenschritte geben und es wird immer Veränderungen geben, aber die technische Basis wird immer stabiler werden und irgendwann einfach ist die da. Was aber nicht da ist, ist das Thema Markenaufbau und das Thema Unterscheidbarkeit und Merkwürdigkeit. Und an der musst du arbeiten, solltest du so früh wie möglich arbeiten, sobald du deine Firma gegründet hast, damit du in allen Bereichen irgendwie Sichtbarkeit und Marke erzeugen kannst. So, das habe ich jetzt nochmal erklärt.
Reklame.
So, meine Lieben, ihr kennt das bestimmt. Die Projekte im Unternehmen laufen, das Team gibt Gas, aber am Ende fehlt so ein bisschen der Überblick über Stunden und Budget. Und wenn du an diese Grenze gekommen bist, dann ist vielleicht Clocodu genau die Hilfe, die du brauchst, um die Daten im Griff zu behalten. Einfache digitale Projektzeiterfassung, entwickelt in Deutschland und seit 15 Jahren am Markt. Ich persönlich habe immer Clocodu gesagt, die heißen aber Clocodu. Nämlich das kommt von Do, Doing, also wirklich was zu machen und die Projektzeit wirklich zu erfassen. Wenn das irgendwas für dich sein sollte, dann probier doch einfach mal Clocodu aus. Die ersten 14 Tage sind immer kostenlos und wenn du dich dafür entscheidest, jetzt im Rahmen der Black Week, kannst du 6 Monate Clocodu geschenkt bekommen mit dem Code BLACKCLOCODU25, hintereinander weggeschrieben, BLACKCLOCODU25. Also, Wenn du mehr Informationen haben willst, guck nochmal in die Shownotes und teste einfach mal Clocodu, wenn du da ein Problem mit hast.
Reklame Ende.
So, dann machen wir weiter in dem Thema Kommunikatoren. Es gibt natürlich so ein paar Spezialfälle noch, wo man sich überlegen kann, wie geht man an das Thema ran. Und vielleicht ist ein gutes Beispiel dafür das Stadionmodell. Und das ist auch eine Sache, die wir bei der Campix im Sommer 2026 mal besprechen werden, was ich in der Mixed Zone mit dem Julius van der Laar zusammen präsentieren werde, nämlich das Stadionmodell, wo man auf Basis eines Stadions sich mal anguckt, wer sitzt denn eigentlich wo. Also das Stadionmodell ist eigentlich so eine visuelle Abbildung von dem, was ich gerade so erzählt habe. Ja? Wo sitzen die Gründer, wo sitzen die Mitarbeiter, die Partner und die Kunden, aber wo sitzen vielleicht auch die von der Gegenseite, die Konkurrenten, die Leute, die mir nicht so gut gesonnen sind, und wie kann ich dann diese Möglichkeiten ausnutzen, um in die Kommunikation und die Sichtbarkeit zu kommen, um am Ende bessere Sichtbarkeitssignale zu bekommen und auch bessere Rankings zu bekommen. Alles nicht so leicht, ich weiß, aber manchmal sind so eine Modelle einfach sehr gut geeignet, um sich bewusst zu machen, wer wo steht und welche Teilnehmer es in dem Spiel überhaupt, welche Teilnehmer es überhaupt gibt. Ja, also wer könnte reagieren zum Beispiel, diese Ebene? Ja, also bis jetzt habe ich ja davon gesprochen, dass die Kommunikatoren immer von dir aus agieren, also im Sinne des Unternehmens agieren. Aber es kann ja genauso gut sein, und das ist ja bei einer Aufmerksamkeitsökonomie, die wir haben, auch eigentlich Teil des Spiels, dass man mal provokante Thesen raushaut, dass man an bestimmte Sachen so rangeht, dass darüber kommuniziert oder diskutiert werden kann. Auch ja vielleicht sehr konträr diskutiert werden kann. Und sich im Vorfeld dann Gedanken zu machen, wer könnte denn auf der anderen Seite reagieren, ist schon mal sehr wichtig. Und auch sich darüber Gedanken machen, wie kann ich denn die Leute dazu bringen, zu reagieren. Also Beispiel, wenn ich jetzt selbst einen Gründer habe eines Unternehmens und der schreibt jetzt irgendwie was über die Konkurrenz, dann ist es ja klar, gerade wenn ich vielleicht den Gründer der Konkurrenz auch noch adressiere, in einer irgendwie gearteten Form, dass dieser Gründer reagieren wird. Und das vorzunehmen, also die Reaktionsmuster sich auszumalen, was könnte passieren, ist für das Spielfeld und das Stadionmodell unglaublich wichtig. Weil daraus natürlich in dem Bereich der Kommunikatoren wieder Reaktionsmuster entstehen. Nehmen wir mal zum Beispiel LinkedIn. Da habe ich die Möglichkeit, über einen Post natürlich den anderen Gründer der Konkurrenz oder anderer Konkurrenten direkt zu verlinken. Dadurch kriegt der einen Ping und kann dann besser reagieren. Ich kann aber auch einen Kommentar unter einen Konkurrenten schreiben und das Netzwerk wird dafür sorgen, dass Leute in meinem Netzwerk meine Reaktion, meinen Kommentar zu denen sehen, aber auch in dem Netzwerk von dem, wo ich kommentiert habe, entstehen Reaktionsmuster, die dazu führen, dass eine Interaktion entsteht. Und somit sind die Kommunikatoren nicht nur auf deiner Seite wichtig, sondern sie sind auch auf der anderen Seite wichtig. Und du solltest dir Gedanken darüber machen, wie du diese Kommunikatoren mit diesem Stadionmodell vielleicht aktivieren kannst, damit gute, in der Regel gute oder auch vielleicht schlechte, aber trotzdem Ranking-Signale entstehen können, auch auf der Gegenseite. Also Bad News are Good News. Nach dem Motto kann man ja arbeiten, und das hat ja sich bei vielen Marken einfach bewährt gemacht, sich darüber Gedanken zu machen, wem man da penetriert und wie das Spielfeld im Großen aussehen könnte. In dem Zusammenhang will ich noch einen Sonderfall einfach thematisieren, weil es mir und euch bestimmt auch in Social Media und in YouTube als Social Media Plattform unglaublich oft sicherlich über den Weg gelaufen ist, und das ist das Beispiel Holy. Wenn du so eine Taktik angehst, um eigentlich Partner zu finden, die Kommunikatoren für dich sind, und das meinte ich jetzt oben gar nicht mit Partnern, aber das ist so eine spezielle Form von Influencer-Marketing, wo du ja mit Partnern in der Kommunikation als Kommunikatoren arbeitest und damit zum Markenaufbau beiträgst, dann ist das natürlich so ein bisschen zwiespältig. Also du gibst den Leuten Geld dafür, dass sie in einer bestimmten Form kommunizieren. Entweder gibst du denen Geld oder gibst denen irgendwelche Codes oder ich weiß nicht, wie die Deals da im Hintergrund laufen. Ich glaube, in der Masse wird Marketinggeld auf diese Influencer geschüttet, in der Form, dass sie sich dauerhaft so verhalten, wie du das haben willst. Wenn ihr da draußen irgendwelche Vertragsmuster habt aus dem Beispiel Universum Holy, dann schickt mir die doch gerne mal. Würde ich unglaublich gerne mehr darüber erfahren. Einfach auch, um beurteilen zu können, wie stabil dann diese Partnerschaften sind und wie stabil diese Kommunikatoren sind, die die in ihr Universum reinlassen. Also ich sehe immer mehr unterschiedliche Leute. Das hat natürlich angefangen irgendwie mit so Fitness-Influencern, ist denn überhaupt sehr breit in Richtung Influencer gegangen. Jetzt habe ich so Beispiele gesehen, wo auch Leute, die über Militär reden, plötzlich mit Holy-Produkten Werbung machen und da auch super Animationen mit Kriegsgerät irgendwie stattfinden. Sich darüber Gedanken zu machen und sich das bewusst zu machen, wie das denn passen könnte und wie die sich entwickeln könnten bei bestimmten Situationen, ist unglaublich wichtig, weil der Holy jetzt irgendwie jetzt durch Geldzahlung noch in den Himmel lobt, der kann ja, und das kennen wir ja alles, in 6 Monaten vielleicht die Welt ganz anders sehen. Und wie sicher oder wie kann ich dann diese Kommunikatoren, die da sind, vertraglich so bändigen, dass die mir nicht auf die Füße fallen? Das würde ich ganz gerne mal sehen und dazu bräuchte ich mal irgendwie Insights aus den Vertragswerken. Wenn ihr die also habt, dann schickt die mir doch einfach mal, wäre ich sehr dankbar drüber. Ja, also ihr merkt, es geht um Kommunikatoren, also wer in deinem Unternehmen überhaupt sprechen kann und wie du das Ganze orchestrieren kannst. Und da habe ich jetzt ein paar Mal auf das Stadionmodell hingewiesen und ja, wenn dich das interessiert, dann überleg doch einfach mal, ob du zur Campix kommst und dir da ein bisschen mehr Insights holst, speziell zu dem Stadionmodell und damit zum Markenaufbau und damit auch zur Möglichkeit, bessere Rankings zu bekommen und bessere PPC-Arbeit und besseres Marketing zu machen, bessere PR-Arbeit etc. pp. Zu machen. Da hilft das sicherlich sehr. Ja, das war es eigentlich. Diesmal gar nicht so eine lange Ausgabe. Ich hoffe, dass ihr meinen Gedankengängen so ein bisschen Folge leisten konntet oder folgen konntet, weil das ist sehr speziell in die Richtung, in die ich als SEO gerade gucke. Aber ich glaube, das ist in großen Teilen die Zukunft. Und ich muss sagen, bei dem, was ich als SEO mache, und ich bin ja immer noch in der SEO-operativen Arbeit sehr stark tätig, berate ich natürlich genau mit dem Gedankenmodell in diese Richtung. Und ich muss sagen, dass das von der unternehmerischen Gegenseite genauso abverlangt wird. Weil die Leute natürlich verstanden haben oder zu großen Teilen oder die Leute, die sich bei mir melden, verstanden haben, dass es genau in die Richtung geht und dass die einfachen Antworten von normalen Standard-Ranking-Signalen in SEO halt nicht mehr funktionieren, sondern dass das Spielfeld deutlich größer geworden ist. Und wenn ich da mit einfachen Antworten um die Ecke komme, ich glaube, da würde ich nicht weit kommen, sondern genau dieses Denkmuster, einfach out of the box zu denken, ist eigentlich das, für was meine Stundensätze auch bezahlt werden, die ja auch nicht so gering sind, die immer noch geringer sind als bei vielen anderen, aber die natürlich auch nicht preiswert sind. In diesem Sinne, ich werde ab Mittwoch, also wenn ihr das hört, bin ich schon einen Tag in Salzburg und werde auf der SEOCom sein oder auf der OMX sein. Und ich freue mich riesig nach langer Zeit der Abstinenz und der Krankheit, viele von euch Pappenheimern da draußen wiederzutreffen und mich vielleicht auch über so ein Thema wie Markenaufbau für SEO unterhalten zu können. Und vielleicht dann auch, weil es einfach zu dem Thema passt, ich habe vor im Jahre 2021 schon mal gesagt, jeder SEO sollte Photoshop können. Und habe das schon in diese Richtung gemeint. Und ja, die Tatsache, dass jetzt irgendwie SEMrush von Adobe aufgekauft wurde, tut irgendwie gut, weil das ja irgendwie in die Richtung passt, dass sich Adobe ja sehr stark um Markenaufbau kümmert. Sicherlich auch um technische Details und jetzt auch um ja Sachen, die aus dem Ranking mit einfließen. Aber ich glaube, das große Spielfeld ist dann Marke, weil Adobe genau in dem Bereich unterwegs ist. Und vielleicht war ich da ein bisschen orakelisch unterwegs. In diesem Sinne, ich bin raus. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Euer Marco. Ciao.